Willkommen zu Fearless News, heute mit den Themen Let's Go, Switch 2 endlich vorgestellt, You Sony of a Bitch, Preiserhöhung der PS5, Concord 2.0, Bungie's Marathon in der Kritik, Mikroaufreger, 58% der PC-Gaming-Annahmen durch Mikrotransaktionen, Metacritics, die Top 5 Spiele 2025.
Herzlich willkommen zu den Fearless News im April. An meiner Seite darf ich heute begrüßen Arthur.
Guten Tag.
Und Johnny.
Ich begrüße euch.
Jungs, wie habt ihr die Ostertage genossen? Habt ihr irgendwas gezockt?
Keine Zeit gehabt. Nicht eine Minute. Nee. Die ganze Zeit unterwegs gewesen, Besuch da gehabt, bei Besuch gewesen und... Ach, ich könnte mich wieder slappen. Baldur's Gate 3 wartet immer noch, verdammte Axt.
Boah, da habe ich heute auch ein bisschen was für dich.
Ist da nicht sowieso ein bisschen was gekommen? Ja gut, wenn du es auf dem Schirm hast, Rico, alles klärchen.
Vor kurzem ein Patch, wo die neuen Subclasses eingefügt wurden.
Ja, genau, irgendwie
Patch richtig Nummer viel. Patch Nummer 8.
Ne? Naja, es sieht bei mir aber ganz ähnlich aus. Ich habe echt nicht viel Zeit gehabt, wie du sagst, hin und her, da und hier und deswegen. Und wenn man dann mal zu Hause ist, hat man eher Bock, einfach nur abzuschalten und sich irgendwie aufs Sofa zu flezen, anstatt jetzt irgendwie sich ein Game reinzuhauen. Ne? Habe ich auch einfach nicht geschafft.
Dadurch, dass meine Tochter ja noch ein bisschen kleiner ist, mussten wir meistens relativ zeitig nach Hause. Und da habe ich tatsächlich die Frühlingsangebote im Sony Store genutzt. Und ich habe euch auch ein paar Bilder reingeschickt. Zum einen ist The Witcher 3 richtig, richtig günstig da gewesen. Das hatte ich aber schon. Ich habe mir Kingdom Come Deliverance 1 geholt. Für 7 Euro, meine ich, waren das. Und habe ein bisschen reingezockt. Und es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Es ist aber ein sehr entschleunigtes Spiel. Das muss ich wirklich sagen. Wenn du da am Anfang reinkommst, diese, ich nenne sie mal Tutorial-Ebene, hat sie doch schon ein bisschen gezogen, aber... Das wollte das Spiel mit dem Gefühl aber auch, glaube ich, so darstellen. Es hat aber ein paar echt knackige Sequenzen gehabt, wo du dir gedacht hast, boah, das ist so unfair. Zum einen das mit der KI. Es gab ganz am Anfang, also ich versuche nicht zu spoilern, aber es gab so eine Szene, wo du mit dem Pferd flüchten musstest. Und du wurdest die ganze Zeit angeschossen, wie bei dem Spiel, wie hieß es nochmal, dieses Parcours-Spiel?
Mirror's Edge.
Genau. Und jedes Mal, wenn du dich umgedreht hast, waren auf einmal die Gegner hinter dir. Also jedes Mal. Und die haben dich dann angeguckt wie so ein Auto, haben dich nicht angegriffen, aber die standen hinter dir.
Okay. Und, voll der Horrorfilm, Mann.
Ja, und ich fand das total komisch, echt komisch programmiert. Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Es ist mehr storylastiger, als ich gedacht habe. Aber ich habe richtig Bock, die Story von Heinrich zu erleben. Und vielleicht hole ich mir dann den zweiten Teil.
Das hat ja auch eigentlich ziemlich diesen Hardcore-Realismus-Anspruch, ne? Dass ja, das ja. einfach sehr, sehr eben dieses Entschleunigte des Kämpfen ist, das Kämpfen ist sehr, sehr hart und man muss das wirklich üben und trainieren. Da muss man richtig reinkommen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe auch irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Für mich ist es tatsächlich nichts, leider.
Das ist ganz witzig mit den Perks, also mit den Fähigkeiten, die du bekommen kannst, die sind... Also realistisch erklärt, wie zum Beispiel, es gibt positive und negative. Und ein negativer ist zum Beispiel, Heinrich hat Rückenschmerzen und dann kannst du weniger Lasten tragen. Mhm. Und ja. Also richtig genial erklärt und es macht Spaß. Das Inventar und das ganze System finde ich ein bisschen unübersichtlich, aber ich lasse mich darauf ein.
Ja, dann viel Spaß ein. Das ist auf jeden Fall eine Menge Spielzeit drin.
Ja, ich glaube, Regelspielzeit war Time to Beat 80 Stunden, glaube ich.
Boah, das ist schon ordentlich, Wahnsinn. Es soll auch sehr viel zu erkunden geben, ne? Also wirklich wahnsinnig viel. So ein Gothic-Feeling, wenn das aufkommt, perfekt. Warum? Was willst du mehr?
Ja, und was wir mehr wollen heute, da hast du schon ganz richtig gesagt, Arthur, sind News. In der letzten Zeit hat sich nämlich einiges wieder angebandelt und eine Topic, die mir sofort aufgestoßen ist, war, dass Sony die Preise für die PS5 angehoben hat. Ganz explizit war es hier die PS5 Digital, die von 450 Euro auf 500 Euro angehoben worden ist. Vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren haben die schon mal die physische, also die Laufwerkversion angehoben. Ich meine auf 550 Euro. Habt ihr das mitbekommen? Und was sagt ihr zu dieser Entscheidung?
Ich habe es mitbekommen und ich finde es irgendwie weird. Wann wurde eine Konsole mal im Nachgang im Preis erhöht? Im Normalfall sinken die. Richtig. Und irgendwie, keine Ahnung, es ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt super schlimm finde oder ob ich, ob es mir egal ist. Ich finde es weird. Und Sony fährt ja allgemein gerade irgendwie so eine Preiserhöhungsschiene. Erst habe ich mir gedacht, oh fuck, das wird uns alle treffen. Aber tatsächlich ist das nur in ein paar Ländern erhöht PlayStation bzw. Sony das Abonnement für PlayStation Plus. Das sind irgendwie 20 Länder oder sowas, die jetzt im Preis erhöht werden. Deutschland fällt noch nicht darunter. Und das finde ich auch irgendwie weird. Nach so vielen Jahren zu sagen, wir erhöhen dort die Preise, dann weiß Zölle, ich nicht. Klar, Zölle. Ja, steigende Preise in sämtlichen Fällen ist ja irgendwie logisch, aber ist das ein smarter Move? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, ich meine, für PS Plus oder sowas, gut, ist auch irgendwo verständlich, wenn ein Land zum Beispiel aufsteigender ist in der Wirtschaft, dass die Preise dort erhöht werden müssen quasi, um das gleichzustellen. Aber eine Konsole im Nachgang, das ist meiner Meinung nach absolut verrückt, weil es gibt mittlerweile so viele Angebote, die gebraucht zu kaufen, für was weiß ich, 300, 350 oder sonstiges, ne, in gutem Zustand. Und das ist echt eine komische Entscheidung, anstatt, ist es aber auch nur für die normale PS5 oder nicht, oder für die,
für die Digital, also nicht für die Pro.
Nicht für die Pro, ne, das ist ja übel komisch, Mann.
Ich kann mir zwei Gründe vorstellen. Die Digital-Version hat ja einen höheren Speicher. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist einfach so ein Bauchgefühl, das ich ein bisschen bekommen habe. Vielleicht werden ja auch die Speichermedien teurer und das als Begründung genommen wird hier von wegen, ihr habt auf der digitalen Version mehr Speicher als auf der physischen, deswegen ist es teurer und wir müssen den Preis einfach anpassen.
Oh, weiß ich nicht. Kostet Speicher wirklich was?
Ich kann es ja auch nicht sagen, aber also, das ist einfach so eine Idee, die mir gekommen ist. Die andere Idee, die mir gekommen ist, wir haben ja in der letzten News darüber gesprochen, dass die PS5 Pro nicht so gut angekommen ist. Im Grund könnte ja der Preis sein, dass die da diese Preisspanne minimieren wollen. Und dass irgendwie eine Taktik dazu ist, dass die Hemmschwelle zu Pro zu greifen nicht mehr so groß ist. Ja, wir haben das Laufwerk, das normalerweise 130 € kostet, meine ich, auf 80 € runter reduziert. Also sprich, da den Preis wieder runtergenommen, könnte man sich damit ein bisschen schönreden, zu sagen, ja, okay, wenn ich das dann nachher nachrüste, ist es immer noch ein ähnlicher Preis, nicht ganz gleich, aber ähnlicher. Ja, Sony hat gesagt, es liegt an der Inflation und an schwankenden Wechselkursen, aber das ist für mich eine Ausrede.
Das denke ich auch. Ne? Also du kannst mit PS5 schwierig mit Getreide vergleichen. Aber der Punkt, den du genannt hast, in Bezug auf die Hemmschwelle zu PS5 Pro, das könnte ich mir tatsächlich am ehesten vorstellen. Ne? Das würde für mich am meisten Sinn ergeben, dass sie sagen, okay, die Verkaufszahlen der PS5 Pro sind nicht so, wie wir uns erhofft hatten, oder wir müssen die so ein bisschen antreiben. Deswegen drehen wir diese Stellschraube, um das ein bisschen auszubessern. Ja. Aber ich denke da auch mit der Preisdifferenz, die vorher war, habe ich auch die ganze Zeit das Gefühl, ich bin am Überlegen, ob ich mir eine PS5 Pro hole oder nicht, immer mal wieder, besonders zur Monster Hunter Zeit, als mein PC noch nicht so vernünftig war, sage ich mal, aber dann ging es ja, aber da würde ich aber auch direkt sagen, okay, ist zwar teurer, aber PS5 Pro muss schon sein quasi, ne? Wegen der Leistungsdifferenz einfach nur.
Ja, ich weiß nicht. Wenn Leute sich jetzt noch eine PlayStation zulegen wollen, was jetzt die smarteste Entscheidung wäre? Keine Ahnung. Ja. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir die Switch 2 zu holen, einfach weil ich Bock habe auf eine Handheld-Konsole, auf ein Sofa, die du sowohl eben unterwegs mitnehmen kannst, aber auch an dem PC eben ranschmeißen kannst. Da werden wir ja auch gleich noch drüber quatschen, ne? Die Switch 2 wurde ja jetzt angekündigt. Das wird gleich auch Thema sein. Da bin ich eher im Überlegen. Also jeder, der eine PlayStation 5 normal hat, in meinen Augen eine Pro-Version, ist Quatsch. Geil zu haben, keine Frage. Die Improvements bei manchen Spielen. Aber lohnt sich halt dieser Aufpreis, ne?
Ja. Wir werden sehen, ob da ein Backlash so ein bisschen von den Fans kommt. Ich glaube nicht, dass es nachträglich jetzt noch irgendwie einen Aufschrei geben wird. Es ist keine große Erhöhung. Ja, es ist eine Erhöhung. Das ist, wie du schon gesagt hast, Johnny, in der Vergangenheit nie passiert. Aber heutzutage wundert man sich, glaube ich, über solche Sachen nicht mehr so krass. Mhm. Wo wir aber, wie du schon gerade gesagt hast, einen großen Aufschrei bekommen haben, ist bei der Switch 2. Diese wurde ja jetzt vor kurzem angekündigt mit dem Preis von 469,99 €, also wir sagen mal 470 €. Und da gab es eine große, große Umfrage, wo dann nachher 72% der Leute gesagt haben, die dort abgestimmt haben, denen ist die Switch 2 und auch auf den Bezug auf die Spiele der Preis zu hoch. Wie seht ihr das?
Ganz klar, das ist meiner Meinung nach auch. Also die Spiele mittlerweile für 80, 90 €, das ist schon ziemlich hardcore, ne? Viele ziehen da natürlich mit nach, sei es, was war jetzt das teuerste Spiel? Ich glaube, irgendwas von Activision Blizzard wieder. War das ein Call of Duty, welches für 90 Flocken released wurde?
Mario Kart war, achso, allgemein, ich dachte für die Switch meintest du.
Nee, allgemein. Mhm. Und das ist schon echt ein happiger Preis, ne? Vor allem bei Titeln, die du, sag ich mal, vielleicht in 20 Stunden durch hast oder 30, 40 Stunden und danach keinen Spaß mehr hast, das ist zu übertrieben, meiner Meinung nach. Da
das ist
geht aber dann auch wieder alles in die Richtung Indie. Ne? Indie bieten das günstiger an, neue Spiele kommen raus, die sind für 20-40 € maximal erhältlich, je nachdem, ne? Und bieten meistens mehr tatsächlich auch an Spielzeit und Vergnügen.
In Bezug auf die Spiel... Oder, Johnny, mach du.
Ja, ich sehe das ganz unterschiedlich. Also ich höre dich, Arthur, voll. Ich höre auch sämtliche Spieler und alle Stimmen, die sagen, hey, das ist zu teuer. Aber im Endeffekt, ich meine, die Spiele müssen entwickelt werden, die Konsolen müssen entwickelt werden. Und da ist natürlich eine Menge Aufwand dahinter und eine Menge Geld. Und das muss ja auch irgendwo reingespült werden. Und wenn wir unsere geliebten Games auch weiterhin haben wollen, müssen wir dafür einfach auch blechen. Punkt. Es muss ja irgendwo Erfolg haben, ne? Ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das kann man nicht sagen. Das kann man immer nur von Fall zu Fall irgendwie sehen. Aber zu sagen, die Preise werden teurer aufgrund von Inflation oder wir wissen allgemein, dass Spieleentwicklung so viel teurer geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Da ist ja ein ganz anderer Aufwand dahinter. Dementsprechend, ich sehe es irgendwie, ich bin so zwischen zwei Stühlen, hätte ich fast gesagt, weil ich verstehe, dass diese Kunst, diese Art, diese tollen Geschichten, die tollen Musiken, alle tollen Menschen, die dahinter stecken und arbeiten, dass sie natürlich bezahlt werden müssen entsprechend. Und Nintendo hat auch gesagt, warum die deren Preise nicht runterziehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge gemacht haben, weil die sagen, es ist nun mal der Wert. Der Wert dieses Spiels ist das und entweder nimmt ihr es an oder halt nicht. Und das ist einfach ein Ansatz, den ich irgendwo verstehen kann. Es ärgert, keine Frage. Man möchte nicht 100 € für ein Spiel blechen oder 600 €, 500 € für eine Konsole. Keine Frage. Aber ich verstehe es halt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ich kann mich darüber nicht wirklich ärgern, weil wenn ich ein Spiel nicht spielen will oder es mir zu teuer ist, dann lasse ich es halt so. Dann so what? Es gibt genug Sachen, wie du sagst, Indie-Spiele, wo aber natürlich auch die Entwicklung eine ganz, ganz andere ist als bei so einem AAA-Studio. Weißt du?
Ja. Ich kann es vollkommen verstehen. Also der Preis generell für die Konsole mit 470 € ist noch okay, finde ich. Also da kann man drüber streiten. Aber zu einer Konsole, die heutzutage rauskommt und die im besten Fall marktgerecht ist, kann man das, glaube ich, schon verlangen. Wo ich Bauchschmerzen bekommen habe, und Johnny, da haben wir auch schon mal unter vier Augen, glaube ich, drüber gesprochen, ist dieser Unterschied zu digitalen und physischen Spielen. Ein Mario Kart, was ja jetzt mit rauskommen soll, wird digital um die 60 € kosten, so wie vorher, 60-70 €, glaube ich, um den Dreh. Die physischen Versionen werden aber 90 € kosten. Und das Traurige dabei ist, auf dieser Disc oder dieser Cartridge, die du bekommst, ist das Spiel gar nicht drauf. Also nicht bei allen Spielen. Bei vielen Spielen ist einfach nur so ein Freischaltcode drinne, also in der Cartridge drinne, der dich auf den Store verleitet, weiterleitet und das Spiel dann einfach runterlädt. Also diese Cartridge ist mehr oder weniger leer. Und dafür dann 20-30 € mehr verlangen, finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Ich könnte es verstehen, wenn es 5 € sind oder wenn es 10 € sind. Vollkommen okay. Das ist ja ein Kostenaufwand, der dann dargestellt werden muss. Aber für eine leere Cartridge 20-30 € mehr verlangen, finde ich sehr hart.
Das ist wiederum aber gut, dass die da eine Differenz machen zwischen Digital Edition und physischer, dass die das wirklich dann günstiger machen. Weil, Johnny, du kennst dich da natürlich am besten aus, wenn du das Ganze nimmst, die Produktion der einzelnen Pakete dann dementsprechend, also der Hülle, der Cartridge und alles Mögliche, die Verschiffung und alles Mögliche, die Leute, die dazwischen, Händler, die daran auch verdienen wollen. Es ist definitiv um einiges teurer. Und die könnten ja pauschal sagen, gut, alle Versionen des Spiels werden für 90 Flocken verkauft, aber wir gehen da einmal bei der Digital Edition runter, weil es geht ja sowieso in die Richtung, und machen das günstiger. Irgendwo ist es auch vernünftig, ne? Weil die haben ja auch das Ziel, die Leute da wegzulocken von den physischen Editions. Das ist so eine Arbeitserleichterung für die, würde ich behaupten. Na, und marketingtechnisch auch quasi dasselbe. Das ist absoluter Schwachsinn, wie du gesagt hast, Enrico, dass da nichts drauf ist quasi, außer der Downloadcode für das Game. Das kannst du gleich sein,
das ist meiner Meinung nach. Das klingt jetzt auch erstmal härter, als es im Endeffekt irgendwie ist. Diese Praktik gab es vorher auch schon relativ ähnlich auf der Switch. Und jetzt wird das einfach ein bisschen erweitert und es ist ja bei weitem nicht alles. Vor allem hat Nintendo gesagt, deren Spiele werden immer auf der Cartridge sein, Punkt. Das ist natürlich für Spiele interessant und eine gute Lösung, wie zum Beispiel, wir haben jetzt noch gar nicht wirklich über die Ankündigung geredet, sondern erstmal nur abgemeckert, wir kommen noch gleich dazu, aber wie zum Beispiel auch Cyberpunk 2077 angekündigt wurde für die Switch. Dieses Spiel ist unendlich groß. Das auf diese Cartridge zu packen, ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und einer der Gründe, warum es quasi diesen Download gibt. Und dann zu sagen, hey, wir bringen dieses Spiel aber trotzdem, trotz dieser Limitierung, ist ja erstmal eine gute Sache. Also, bring the games to the people ist nice, gar keine Frage. Ne? Deswegen, es hat alles so sein Pro und Contra. Ich find's auch weird, gar keine Frage. Es ist komisch, wenn du sagst, du hast eine physische Kopie eines Spiels und da ist das Spiel nicht mal wirklich bei. Es funktioniert trotzdem wie eine Kopie, du kannst es auch weitergeben und es ist nicht so, als würdest du quasi eine Lizenz aktivieren auf deinem Account und dann ist diese Cartridge verbrannt oder sowas, sondern du kannst es effektiv wie ein echtes physisches Spiel auch weiterverkaufen, Gebrauchtmarkt und so weiter und so fort. Das funktioniert, ne? Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, was jetzt, ob das gut, schlecht, keine Ahnung, was ist. Das wird sich alles zeigen, aber was ich dabei einfach ansprechen will tatsächlich, ich hatte das Gefühl, dass bei der Switch 2 jetzt explizit Nintendo einen weirden Weg einschlägt und sie nicht mehr so wirklich wissen, wer sie eigentlich sind, beziehungsweise was sie dort eigentlich anbieten. Es ist alles so nichts Halbes, nichts Ganzes, dann kommt irgendwie dies, dann dieses Feature, jetzt haben wir irgendwie dieses Maus-Ding, was wahrscheinlich auch Quatsch sein wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber es irgendwie, du hast jetzt mit einem deiner Joy-Cons ist eine Maus integriert oder in beiden, womit du Maus-Dinge
machen kannst. Zeigefunktion hast, ja.
Also, ja.
Lass uns zu diesem Thema mit der Hardware kommen. Ich wollte aber noch vorher eine Sache sagen zu den Spielen abschließend. Was ich auch weird finde, ist, dass es Ports geben wird von den alten Spielen, sowas wie zum Beispiel Zelda, die dann einfach in der Grundversion nochmal für diese Konsole rauskommen. Nicht in der Definitive Edition, die aber trotzdem einen Aufpreis verlangen, der dann bei Zelda zum Beispiel 80 Euro ist. Und die DLCs musst du trotzdem noch mal dazu kaufen. Das finde ich auch komplett komisch. Wenn das grafisch nachher angepasst ist oder auch spieltechnisch angepasst ist, kann ich es irgendwo verstehen. Das Spiel ist ja aber auch schon da und wird einfach nur angepasst. Die haben ja schon einen neuen Cash-Grab dadurch. Und den dann noch mal teurer zu machen, ist halt auch eine krasse Aussage. Was Nintendo gesagt hat, diese 90 Euro, wie es jetzt bei Mario Kart ist, sollen kein Marktstandard werden. Das zeigen die wohl auch bei dem Donkey Kong-Spiel, das da mit rauskommen soll. Und die haben auch gesagt, bei Mario Kart soll es wohl aufgrund des Spieles gerechtfertigt sein. Bei Mario-Spielen bin ich aber immer so ein bisschen vorsichtig, weil eigentlich haben die nie so eine lange Spielzeit gehabt, so eine Spieltiefe. Ich bin gespannt.
Lass mich das ganz kurz ausfüllen. Das ist eben genau das, was ich meine. Ich weiß, Arthur sitzt bestimmt auch auf heißen Kohlen. Mhm. Aber das ist genau das, was ich meine. Mit Nintendo weiß irgendwie nicht mehr, wer sie sind. Beziehungsweise, was sollen diese komischen Praktiken? Du hast jetzt ein Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom in der Switch 2 Edition. Steht auf der Box, physische bla bla bla. Kannst du kaufen für 80 Euro, whatever. Du kannst das alte Spiel für 10, 20 Euro upgraden von der Switch 1. Du musst dann aber DLCs kaufen. Du hast nicht mehr dieses du weißt gar nicht mehr, okay, was ist jetzt der richtige Weg, was muss ich machen? Du kannst irgendwie verschiedene Wege einschlagen, aber es ist nicht mehr dieses, okay, ich habe eine Konsole, ich habe ein Spiel in den Regal, ich nehme mir dieses Spiel, ich packe es rein und ich spiele. Es ist nicht dieses Nintendo-Flair, wisst ihr, was ich meine? Wir kennen das alles schon lange bei Xbox und Sony, die machen das ja schon. Da hat man es irgendwie so hingenommen, weil, okay, machen sie. Aber von Nintendo erwarte ich einfach eine gewisse konstante, gute Qualität mit, ich packe es rein, es ist ready, ich muss keine Patches laden, ich muss keine irgendwas machen, sondern es ist das Spiel und fertig. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe irgendwie das Gefühl, es greift mich überhaupt nicht.
Es lässt sich einfach nicht mehr so finanzieren wie in den alten Tagen, glaube ich. Dieses reine Spiel, das Nintendo finanziell oben hält, das gibt es heutzutage nicht mehr. Wir haben ja, wie du sagst, die ganzen DLCs und Mikrotransaktionen, da kommen wir auch später nochmal dazu. Die haben so einen großen Marktanteil angenommen, siehe FIFA und so weiter, GTA 5, dass Nintendo die eigenen Wege finden muss, das Alte mit dem Neuen zu kombinieren. Und die haben, wie du sagst, diese Identität gerade nicht gefunden. Die irren noch so ein bisschen im Labyrinth herum und wir wissen nicht, wo es nachher rauskommt.
Naja, Nintendo ist ein absolutes Unikat mit ihren Games, mit ihren Konsolen. Die machen immer was Neues. Die haben sehr viele Exklusivtitel, die es nur auf Nintendo gibt dann dementsprechend. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das immer mehr und mehr und mehr ausspielen. Wir hatten das Thema schon des Öfteren mit Spielen, die rausgekommen sind, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, zwei Jahre später genau derselbe Preis, anstatt mal ein Angebot zu gehen oder sowas. Das passiert ja nicht. Und das ist auch marketingtechnisch und wirtschaftlich von Nintendo genau der richtige Weg, natürlich das so zu machen. Alles andere wäre im Grunde Quatsch. Und ich denke, es wird alles teurer. Besonders die Herstellung hatten wir schon des Öfteren der Spiele. Ist absolut teuer geworden. Viele Studios müssen aufpassen, dass sie nicht in den Arsch gehen, auf gut Deutsch gesagt. Aufgrund der Kostenkalkulation ganz einfach. Ne? Weil wie schnell vor allem, sei es Corona-Zeit oder auch danach, mit Ukraine und keine Ahnung was, wie schnell alles teurer wurde, die Herstellung und alles Mögliche, waren viele sehr, sehr geschockt dadurch und haben das nicht mit einkalkuliert. Wir wissen ja seit Ewigkeiten, Nintendo ist sehr, sehr stark, was das angeht. Und die passen an und die adaptieren meistens schneller oder mindestens genauso schnell wie die anderen Marktführer, PlayStation und Co. Und deswegen, die bereiten sich vor, die wollen nicht kaputt gehen, vor allem wegen der IP, ne? Weil sie so groß geworden sind, weil sie so einen großen Marktanteil haben, die müssen das machen, meiner Meinung nach. Es ist zwar unfair, aber ich denke, die könnten das so ein bisschen oder mehr Leute für sich gewinnen, würden die wenigstens angebotstechnisch oder im Nachgang so ein bisschen günstiger werden und mal ein bisschen Possibility für die Spielerschaft schaffen. Ne?
Mhm. Ja. Dann lasst uns jetzt mal von den Negativen so ein bisschen zu Fakten kommen. Ja? Was kann die Switch 2 überhaupt? Die Switch 2 wird ein 7,9 Zoll LCD-Bildschirm haben. Finde ich ein bisschen weird, dass es ein LCD-Bildschirm ist, aber okay. Wird 120 FPS können, 256 GB Speicherplatz. Die Joy-Cons sind jetzt magnetisch, also sie werden seitlich einfach magnetisch festgemacht und haben nicht mehr diese Aluminium-Schienen, sage ich mal. Und Johnny, du hast schon von dieser Mausfunktion gesprochen. Ich glaube, das wird so ein bisschen wie bei der Wii damals sein mit dem Zeiger. Zusätzlich wird die Nintendo-Konsole einen eigenen Game-Chat haben, kennen wir ja von Sony und Xbox und so weiter, soll so ein bisschen an Discord angelehnt sein. Finde ich persönlich ganz schön, weil bei den Switch-Konsolen der Chat nie so ein Thema gewesen ist. Der Akku soll wie bei der allerersten Switch, also der allerersten Version, die war ja noch ein bisschen anders als die danach gekommen sind, 2 bis 6,5 Stunden Spielzeit aushalten.
Das ist aber genau der Punkt, den wir gerade genannt hatten. Wir wundern uns, warum so wenig Akkulaufzeit. Wir haben mittlerweile Handys, die rauskommen mit 21.000 mAh, die halten eine Woche YouTube aus quasi. Warum wird das da nicht verbaut? Dann die zweite Sache, LCD-Bildschirm. Warum nicht direkt OLED oder was Vernünftiges dann dementsprechend?
Aber das zweite ist Version.
Zweite Version. Absolut richtig. Ich geb den ein Jahr, maximal 2 Jahre Switch 2 OLED. Natürlich.
Ja. Ist so. Ja, das ist so ärgerlich. Das ist einfach, ich weiß nicht. Das, klar, 120 FPS, mega geil, ne? Freut einen erstmal. Also die Leistung grundsätzlich des Geräts ist nicht schlecht. Das ist eine gute Leistung. Die kann
die etwas Frage ist, ob das nachhaltig ist. Wenn wir 2 Jahre später denken, die Spiele, die dort rauskommen werden, wer weiß, ob die packen wird immer noch, ne?
Ja, aber das ist ja immer so, ne? Wenn wir jetzt auf die Spiele gucken, die angekündigt wurden für die Switch 2, es gab so ein paar krasse Titel, sag ich mal. Mario Kart World haben wir gesehen. Fand ich mega. Habe ich richtig Bock. Sieht cool aus. Endlich mal so eine Open World quasi zum Befahren. Ja, ich weiß, Johnny, du hast Open Worlds, ich verstehe, aber es ist irgendwie geil bei Mario Kart. Ne? Dann haben wir Banjo sage ich schon. Ich sage Banjo, weil ich Donkey Kong meine, weil Donkey Kong ähnlich war wie Banjo-Kazooie damals auf der N64. Jetzt haben wir Donkey Kong Bones Bonanza.
Open World, Mann.
Halt die Fresse. Auf jeden Fall, Nutzenbatz, Donkey Kong Bonanza sieht richtig cool aus. Sieht auch mega aus.
Mega. Ne?
Und das sind so die IPs, die man sehen will. Kein neues Zelda, kein neues Mario, aber das ist in Ordnung. Stört mich jetzt persönlich gar nicht so sehr. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, guck dir die Ankündigungen an der Spiele. Das sind alles größtenteils Spiele, die von einem Jahr oder vor 2 Jahren irgendwo auf der PlayStation 5 oder sowas rauskam. Cool, dass die Switch-Leute, die eben nur die Switch haben, das jetzt auch können und diese Spiele spielen können. Gar keine Frage. Aber da war jetzt kein krasser Knaller dabei, wisst ihr?
Mhm.
Bis auf einen vielleicht.
Ja, der eine Knaller, den du schon gerade genannt hast, ist natürlich Donkey Kong Bonanza. Da freue ich mich extrem drauf.
Nein, den habe ich erwähnt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, da komme ich gleich zu. Das ist nur das Erste, was ich nennen wollte.
Okay.
Das ja richtig geil aussieht und am 17. Juli kommen soll. Das werde ich mir wahrscheinlich holen. In Bezug auf den Akku und das LCD, den LCD-Bildschirm, juckt es mich nicht, weil ich sowieso immer in der Station zocke. Meine Frau wird das wohl eher stören. Das Zweite, was rauskommen wird und angekündigt worden ist, ist natürlich The Dusk Bloods, was aussieht wie ein Switch-eigenes Bloodborne. Und da waren wir natürlich sehr geschockt. Was mir dann aber den Hype so ein bisschen runtergebrochen hat, ist, dass das ein Multiplayer-Spiel sein soll, was auch PvP und PvE-Elemente haben soll. Da war ich wieder verwirrt.
Ich bin gespannt. Also From Software macht das Ding. Es sieht aus wie Bloodborne, original. Mhm. Ich schätze, da hat Nintendo gesagt, hey, From Software, Sony kommt nicht in Quark, macht uns ein Spiel, das quasi genauso nah an der Grenze ist zu Bloodborne, wie es nur irgendwie geht. Das Gefühl habe ich. Absolut. Und das haben sie jetzt eben gemacht und es sieht einfach cool aus, meiner Meinung nach. Man wird sehen, was daraus wird. PvE, VP, VP, VE, wie wir es auch immer nennen wollen, ist dabei und ich bin gespannt, absolut. Es wird Switch-exclusive sein, es wird nicht auf einer anderen Konsole rauskommen und das ist schon ein Brecher, auf jeden Fall.
Als FromSoft-Veteran kann ich mir vorstellen, tatsächlich, dass die, wir hatten ja die Mechanik vorher schon mit in Dark Souls mit Invasion, dass du einfach in die Welt des anderen Spielers konntest quasi und ihn angreifen kannst. Ich kann mir vorstellen, dass die das als aktive Mechanik verwenden. Nicht, dass es nur quasi, wenn du PvP machen willst, dass du in die Welt joinst, sondern als aktive Mechanik, dass es auch random zum Beispiel basiert ist oder sowas. Ich feiere sowas übel hart ab. Es ist natürlich immer das Balancing, ne? Das ist ein Issue, was wir uns dessen wir uns alle bewusst sind und das müssen die hinbekommen, aber FromSoft knacken die ohne Probleme.
Ich fand auch, dass es sehr, sehr geil aussah. Mich haben nur so ein paar Bosse rausgezogen, die dann ein bisschen Black Myth Wukong-mäßig aussahen, so ein, zwei Mönche oder was auch immer für Speerkämpfer da waren. Die fand ich ein bisschen fehlplatziert, aber die ganze Welt so Steampunk-mäßig, Bloodborne, freue ich mich sehr drauf und ich wette, Hase freut sich auch sehr, sehr drauf.
Es war schon echt ein weirder Mix, ne? Muss man schon sagen. Das sah echt weird aus. Du hast Vampire, du hast irgendwelche, wie du sagst, Steampunk-Guys, du hast Monks, du hast irgendwie asiatischen Flair. Es ist alles ganz zusammengewürfelt, aber ey, es wird Hammer. Ganz ehrlich, es wird geil. Gibt es Software-Spiele, die schlecht sind? Also, weiß ich nicht.
Noch nicht. Was ich noch erwähnen wollte, ist auf Nintendo bezogen ist, wie ich habe das Gefühl, dass es bei keinem anderen Spielehersteller, sei es entweder eine Firma oder eine Konsole, so viele in Anführungszeichen Hacker oder Leaks gibt, auch ganze Spiele. Wir erinnern uns an Tears of the Kingdom Zelda. Das Ding wurde 2 Tage oder 3 Tage vor Release komplett ins Internet geschmissen. Du konntest dir das downloaden und auf dem PC zocken. Und ich glaube, mit solchen Aktionen unter anderem, ne, Preiserhöhung und alles Mögliche, gehen die dann natürlich mehr Gefahr ein, dass sowas auch wieder passiert und des Öfteren passiert, weil Nintendo ist da ein sehr, sehr großes oder ein großes Ziel, besser gesagt, dafür. Ne?
Weil die solche Hype-Spiele einfach rausbringen, ne?
Bitte?
Ich sag, weil es solche Hype-Spiele sind, die rausbringen. Tears of the Kingdom kam nirgends auf keiner anderen Konsole raus, außer bei der Switch. Und deswegen war der Andrang oder die Motivation, das zu hacken, einfach viel, viel größer.
100%.
Ja, gleichzeitig war ja die Switch zu dem Zeitpunkt schon gehackt. Es gab schon Emulatoren auf dem PC. Wer weiß, ob das mit der Switch 2 ähnlich sein wird. Also das wird sich noch zeigen, wie schnell das passiert und ob es passiert. Die sind einfach auch ein einfaches Ziel, weil die Anforderungen geringer sind als eben auf den aktuellen Gen-Konsolen, ne? So eine PlayStation 5 zu emulieren, ich glaube, das dauert noch. Ich glaube, du kannst es nicht mal richtig mit einer PS4 machen aktuell. Es funktioniert zumindest so larifari. Ne?
Doch, PS4 deswegen. Geht.
Ja, aber halt auch nicht geil, weißt du?
Ja, aber doch. Was die...
Ja, doch, ein Kenner.
Frag mal Michael.
Achso, okay.
Was die aber auch gegen dieses ganze Hacken und so weiter gemacht haben, wir kennen ja Scheren von anderen Konsolen, ob es Sony ist oder ob es bei der Xbox ist. Bei der neuen Switch wird es möglich sein, digitale Spiele für 14 Tage zu tauschen. Also sprich, ich könnte ein Spiel, das ich digital gekauft habe, Johnny für 14 Tage überlassen. Ich könnte es in der Zeit nicht spielen, Johnny aber schon. Und nach 14 Tagen wandert es automatisch wieder zu mir zurück. Hm. Und das fand ich geil. Und das war wieder ein Punkt, wo ich gedacht habe, die wollen von diesen physischen Versionen weg und die wollen ins reine Digitale.
Absolut geiler Move. Gehört. Das ist richtig, richtig cool. Man kann natürlich nicht irgendwelche Multiplayer-Games dann zusammen zocken. Ja, ja. Das funktioniert dann nicht. Das sollte jedem bewusst sein, aber so ein Zelda für 14 Tage auszuleihen oder so, das reicht, um das durchzuspielen. Mir reichen da 3 Tage ganz easy, wenn ich richtig dabei bin. Aber das zum Beispiel ist wieder eine richtig geile Aktion von Nintendo.
Stark, habe ich gar nicht mitbekommen.
Doch, ich habe tatsächlich Videomaterial dazu gesehen und das sah richtig geil aus. Kennt ihr noch diese alten PlayStation Memory Card Designs, wo du dann diese Blöcke hattest mit deinen ganzen Speicherständen? Ja. Und das war so ein bisschen so aufgebaut und die konntest du dann von links nach rechts schieben zu der anderen Person. War ein geiles Gimmick, fand ich total super und ist mir direkt im Kopf geblieben. Was die auch wieder gemacht haben mit den Cartridges, das war ja bei der Switch 1 schon so gewesen, die schmecken bitter. Also wenn ihr eine Switch habt, leckt mal an einer Cartridge. Das ist extra so.
Nein, auf solche Sachen nicht zu empfehlen hier, Mann. Das ist doch krank.
Du bist doch krank, Mann.
Die machen das extra, damit Kinder und Tiere diese kleinen Cartridges nicht essen oder verschlucken können. Und der Entwickler, der das halt gemacht hat, hat das mal live vorgemacht. Und er hat gesagt, er macht das nie wieder, weil es so widerlich ist. Arthur ist gerade weggelaufen. Ich glaube, er holt sich jetzt eine Cartridge. Ah, nee, doch
leck
nicht.
Leck mal an den Cartridges, nur, Alter.
Boah, ich mach das
nee, jetzt. Macht er nicht.
Nein! Hör mal auf an den, was ist denn los wieder mit euch?
Starte die Videoaufnahme.
ja, nice. Ich weiß nicht, wie lange das dauert.
Aber ja, ergibt natürlich Sinn. Die Dinger sind so klein einfach nur und wenn Kinder die in die Hände bekommen oder sowas, das geht ganz, ganz schnell, dass die einmal verschluckt werden und blub, weg sind die, ne?
Ich hab mir hier Mario was das Super Mario Bros. Deluxe geholt und ich leck mal dran. Boah, das ist stark. Der schmeckt wie so eine richtig, richtig bittere Grapefruit. Boah, das bleibt dir richtig
im Mund. Ist das dein Ernst? Ich habe auch davon noch nie gehört. Was ist denn los mit euch? Alter, was ist das? Hast du gerade deine Gaming-Cartridge geleckt, Alter?
Ja, weil das ist ein Feature.
Ich spiele Games und ich lecke an Cartridges. That's two things.
Was stimmt?
Also wenn ihr nicht auch an Cartridges leckt, dann sagt uns gerne Bescheid in den Kommentaren.
Stark. Was ich auch noch ganz geil fand, tatsächlich eine der, oder wenn nicht sogar für mich die beste Ankündigung während der Switch 2 Preso, und zwar Deltarune Chapter 3 und 4. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Großer Fan bin ich ja, logischerweise von Undertale und Deltarune dementsprechend auch. Wir haben lange nichts mehr gehört. Und jetzt kommt Chapter 3 und 4 official raus mit Launch der Switch 2. Auch auf anderen Konsolen und Plattformen. Und da habe ich übel Bock drauf. Ne? Diesmal wird es jetzt so sein, dass du tatsächlich für Chapter 3 und 4 zahlen musst. Irgendwas um die 20 Euro oder 30 Euro, ich bin mir nicht sicher. Und dann hast du aber auch die zukünftigen Episoden mit dabei. Also das ist jetzt quasi endgültig jetzt der Preis, den wird es geben und der Rest kommt dann einfach zugeflogen. Wir haben ja Chapter 1 und 2 schon kostenlos bekommen. Ich habe mega Bock, ich habe mega Bock. Ich habe Deltarune jetzt schon wieder angefangen von vorne und ich kann es gar nicht mehr abwarten.
Ja, ich freue mich auch drauf. Du hast es mir ja mal gezeigt. Worauf Arthur und ich uns auch sehr freuen, ist, bei der Nintendo Direct wurde Hollow Knight Silksong gezeigt und es soll 2025 noch rauskommen für die Switch 2. Hoffentlich.
Das bitte, halte ich bitte. Immer noch für ein Gerücht, aber...
genau, hold your horses.
Sie haben es gezeigt.
Anfang des Jahres haben wir ja schon drüber geredet, ne? Und da habe ich auch gesagt, ich hoffe dieses Jahr. Ich hoffe dieses Jahr, aber es scheint wahr zu werden. Und vielleicht nicht zum Release an Content wird es hapern, potenziell, weiß man nicht. Nicht hapern, aber nicht so in dem Ausmaß, wie Hollow Knight am Ende war. Aber wir wissen von Team Cherry, dass die im Endeffekt dann richtig krasses Zeug danach rausbringen werden. Und darauf freue ich mich schon so hart.
Ja, freue ich mich auch sehr drauf.
Haben sie aber auch so nebenbei ein bisschen gedroppt, ne? Das war nur so ein kurzes Video in, okay, hier, diese Spiele kommen jetzt irgendwie. Und es wurde ja nur gesagt 2025. Mehr glaube ich nicht.
Ja.
Ne? Also, mal sehen.
Es ist ein riesen Geheimnis kann man schon fast sagen, man weiß nicht, wann es rauskommt. Was aber tatsächlich kein Geheimnis mehr ist, weil die Statistikseite Newzoo es uns gezeigt hat, ist, dass tatsächlich 58% aller PC-Gaming-Einnahmen durch Transaktionen eingeholt werden. Und sowas wie DLCs, wir kennen es von Elden Ring, Erdtree, nur 14% einbringen. Wir können es wieder in Relation so ein bisschen mit Nintendo sehen, die ja keine Transaktionen haben und nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise das bei sich haben, vielleicht Cosmetics oder so. Mhm. Wie seht ihr diese Auswertung?
Ganz komisch. Es fühlt sich weird an. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Ich finde es einfach seltsam. Ich bin kein großer Fan der ganzen Geschichte, auch wenn ich weiß, warum es da ist, auch wenn es mittlerweile sehr, sehr stark etabliert ist, gar keine Frage. Aber es macht mir einfach mein Gaming irgendwie ein bisschen kaputt. Ich bin da einfach ein Old Head. Ich möchte gerne einfach ein Spiel haben und es spielen. Ich möchte nicht irgendwie, ich weiß nicht, ey. Wenn dir in einem Spiel der Shop in die Fresse geschlagen wird und dir gesagt wird, ey, aber du kannst dies, jenes und das andere kaufen, dann habe ich da keinen Bock drauf. Dann komm mir nicht mit so einer Scheiße ums Eck. So, lass mich das Spiel kaufen. Ich packe es rein, ich spiele es oder ich lade es runter und fertig. So, weiß ich nicht.
Also mich wundert das nicht tatsächlich. Mich wundert, dass die Zahl so niedrig ist, weil wenn man sich richtig mit der Materie so ein bisschen beschäftigt, ist es absolut gestört. Wenn du ein Einzelspielerspiel hast zum Beispiel, ne? Ich sag mal, Einzelspieler-RPG, ganz stumpf gesagt, welches Cosmetics auch hatte Final Fantasy in der Vergangenheit oder auch andere Spiele. Du kaufst das Spiel und die vielleicht ein paar Kostüme davon, aber nicht alle. Heißt also, das Spiel hat trotzdem mehr eingebracht als die Kostüme oder die Microtransactions. Heißt also, diese Auswertung ist lediglich von ein paar einzelnen Spielen. Wir sind ja so gepolt, wir spielen gerne verschiedene Spiele und auch welche, die neu rauskommen, aber eine sehr, sehr große Spielerschaft ist ja so, dass die ein Spiel haben und es Ewigkeiten zocken, sei es WoW, Fortnite und wie die nicht alle heißen. Und wenn du diese Beispiele nimmst, da fließt das Geld hin. Die kaufen das Spiel einmal, aber mit jedem Battle Pass, mit jeder Season, mit jedem neuen Cosmetic oder was weiß ich, kaufen viele ja diese Cosmetics und Battle Passes ja auch nach. Und daher kommt diese hohe Auswertung, weil es ja wirklich sehr, sehr hohe Spielerschaft ist, die nur diese Spiele spielt. Und wenn, was ist die, bei Diablo zum Beispiel, ich glaube, das ist jedes halbe Jahr kommt die neue Season mit neuem Battle Pass, mit neuen Kostümen, Cosmetics und keine Ahnung was. Und da buttern jedes halbe Jahr die Leute wieder rein und wieder rein und wieder rein. Ne? Da verschiebt sich die Relation natürlich in die Microtransactions. Deswegen fällt die Zahl auch so wahnsinnig krass aus. Ne?
Das ist um deine Aussage nochmal zu untermauern, wir haben schon mal in einer Folge gesagt, 70% der Spiele, die aktiv gespielt werden, sind älter als, ich glaube, 7, 8 oder 9 Jahre. Und das zeigt genau das, was du sagst. Dort wird dann das Geld immer und immer weiter reingebuttert, obwohl es schon einmal gekauft worden ist.
Safe. Nicht umsonst ist es in Korea und China Handygames beliebter als irgendwie PC oder sonstiges, ne? Weil dort dafür sind die Spiele gemacht, und wenn man diese Spiele spielt, dann merkt man das und sieht man das absolut genau, wo das Geld hingeht, ne? Oder woher es kommt.
Es ist ja absolut klar, dass Entwickler dann genau auf diese Schiene gehen, ne? Spiele Games as a Service machen, dass du möglichst lange was davon hast, möglichst viel Content nachliefern kannst, den du eben anbieten kannst. Gar keine Frage, ich habe damit per se auch erstmal kein Problem. Ich mag ja auch Spiele, die ich lange zocken kann und die neuen Content bekommen. Aber ich bin nicht bereit, für Bullshit Geld zu zahlen, sondern dann gib mir was Ordentliches. Gib mir guten Content. Siehe zum Beispiel wirklich WoW oder andere MMORPGs, Final Fantasy 14. Da kriegst du jedes Jahr eine Expansion, und die hat Content, da kannst du reinbuttern. Und du kannst dich entscheiden, irgendwie noch Krams drumherum zu kaufen, musst du aber nicht. Du musst das eigentlich nie. Aber es wird dir nicht so in die Fresse geschmissen. Wisst ihr, was ich meine? Und da ist das okay, wenn ein Spiel mich fesselt und da ist und lange Zeit da ist, vollkommen in Ordnung.
Ich glaube, John, du hast ganz schön was zu verarbeiten, ne?
Safe.
Mich holen so Microtransactions nie so wirklich rein. Also ich war nie eine Person, die für irgendwie sowas Geld ausgegeben hat. Ich sehe das auch eher negativ. Wo ich es aber positiv sehe, ist ein Beispiel: Monster Hunter, da kennt man es ja. Die haben nur Cosmetics, die anbieten, und keine irgendwelche Vorteile, die du auf irgendeine Art und Weise bekommen kannst. Und da habe ich gar kein Problem damit. Wenn du Geld ausgeben möchtest, weil du kein neues Mount haben willst oder einen coolen Skin, jetzt gibt es das bei Monster Hunter, dass hinter dir so ein Käfer fliegt, der richtig geil aussieht tatsächlich. Mach gerne. Aber solange es halt nicht irgendwie pay to win wird.
Das absolut. Und ich glaube, das haben die schon mittlerweile ganz gut verstanden. Natürlich gibt es immer noch welche, die das machen. Das sind aber Korea-Spiele meistens. Die Spiele, die uns interessieren, da passiert sowas, glaube ich, nicht mehr. Da wurde daraus gelernt, hundertprozentig. Welches Beispiel ich noch nennen wollte, ist Path of Exile 2. Das ist das Nonplusultra für mich. Die haben arsch viele Cosmetics. Du kannst da so viel Geld reinbuttern, ohne Ende. Kein Pay-to-Win, alles nur Cosmetics tatsächlich. Und das Spiel ist kostenlos einfach, ne? Natürlich jetzt im Pre-Release nicht. Das ist ja, wie schimpft sich das? Alpha, nicht Early Alpha, Access. Beta. Early Access, genau. Das lag mir gerade auf der Zunge. Und das kostet natürlich das Early Access, aber wenn das Spiel rauskommt, wird es komplett kostenlos sein und nur Mikrotransaktionen. Und so finanzieren sie sich auch, ne? So halten die sich auch über Wasser und sind damit tatsächlich auch gewinnbringender als so manch anderes Spiel, ne? Diablo zum Beispiel oder sonstiges. Ja.
Wo wir auch sehr, sehr viel Zeit reingebuttert haben in der Vergangenheit, war ein großes Spiel oder zwei große Spiele eines sehr bekannten Studios, und das war Destiny.
Mein Herz.
Destiny von Bungie entwickelt, und Bungie hat jetzt ein weiteres Spiel angekündigt, das wohl für Sony-Konsolen kommen soll, namens Marathon, also Marathon. Eine Aussage, die dort in den Raum geworfen wurde von Fans, ist: Wird das Concord 2.0? Wie ist euer Bauchgefühl nach dieser Ankündigung? Was denkt ihr?
Man hat von Marathon vor, ich würde sagen, einem Jahr oder vor zwei schon was gehört, dass das in Entwicklung ist und kommt. Da war das mir aber noch nicht bewusst, in welche Richtung das gehen wird. Ich weiß nicht, ob damals schon klar war, dass es ein Extraction-Shooter wird, und das wird es eben. Und da wurde ich hellhörig. Grundsätzlich ist so ein bisschen Bungie für mich verbrannt nach der ganzen Destiny-Geschichte. Ich traue derzeit immer noch hinterher, keine Frage. Aber mit Destiny 2 haben sie sich einfach keinen guten Gefallen getan. Die Entwicklung war katastrophal, bla 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 bla. Und ich habe aber Bock auf einen guten Extraction-Shooter. Wir alle wissen es, ihr wisst es, ihr Zuhörer wisst es, dass wir auch Escape from Tarkov ganz gern haben, dass wir diese Spiele gerne spielen. Und ich habe da richtig Bock drauf, wenn es ein guter Konkurrent wird, der Spaß macht und vielleicht auch nicht so krass Hardcore wird, sondern so einen leichteren Ansatz wählt, wie zum Beispiel The Cycle, falls ihr das gespielt habt. Mhm. Ne? Ich weiß nicht genau, in welche Richtung es gehen wird. Ich weiß nicht genau, ich habe mir nicht super viel dazu angeguckt, muss ich sagen, weil ich einfach gesagt habe, gut, wenn es kommt, ich werde es spielen, Punkt. Ich werde es mir einfach holen, ich werde reinsteigen und schauen, weil bei einer Sache, da können wir uns sicher sein, Bungie kann gutes Gunplay und die Waffen werden sich Hammer anfühlen. Punkt.
Das, was mir Bauchschmerzen gemacht hat, ist zum einen, dass wir wissen, in dem Studio Bungie ist kaum noch ein Entwickler dabei, der damals bei Destiny dabei war. Und zum anderen wurde gesagt, es wird ja ein Extraction-Shooter, der aber um einiges einsteigerfreundlicher sein soll. Sterben soll nicht so bestraft werden und man soll sich wohl wiederbeleben können, wenn noch jemand aus dem Squad da ist. Und ich frage mich, ob das nicht so ein bisschen zu Mainstream wird für einen Extraction-Shooter. Was ich auch negativ fand, ist dieser Crash-Test-Dummy-Look mit diesen ganzen kubischen Designs und alles sehr glatt, alles sehr in einer Farbe. Ja, so ein bisschen neonhaft, aber flache, eckige Oberflächen, sage ich so, wenn man das nachvollziehen kann. Das ist optisch nicht mein Stil. Trotzdem, wie Johnny sagt, ich werde es auf jeden Fall anzocken. Ich weiß aber nicht, ob das diesen Hype optisch gesehen für mich noch mal aufreißen kann, so wie damals.
Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Optisch ist es echt nicht mein Ding. Aus so einem Extraction-Shooter kann man optisch wirklich, wirklich viel rausholen. Besonders wenn man in die Science-Fiction-Sache geht. Tarkov haben wir ja als Beispiel. Es sieht wunderschön aus, es ist realistisch, die Waffen fühlen sich geil an. Und wenn man in die Science-Fiction geht, hat man ja mehr Möglichkeiten. Das haben wir mit The Cycle gesehen, mit Aliens und keine Ahnung was. Aber wenn du nur, wie du schon sagst, Crash-Test-Dummies da rumlaufen hast, kann es verstörend wirken. Um zu dem Thema zu sagen, das hat echt lange gefehlt. Das hatten wir mit Cycle so ein bisschen drin, aber Cycle wurde komplett vernichtet durch Hacker und alles Mögliche. Die haben tatsächlich wegen den Hackern das ganze Spiel eingestampft. So krass war das, ne? Und so ein kommen für jedermann Extraction-Shooter muss einfach sein. Natürlich wirst du dann diese Fraktion trennen dann dementsprechend. Die einen sind Casual, die anderen sind Hardcore und spielen Tarkov. Die werden sich übereinander lustig machen dann dementsprechend. Aber sowas fehlt tatsächlich. Das Spielergenre wurde meiner Meinung nach noch nicht komplett ausgeweitet und noch nicht genug Spiele gibt es dafür. Ne? Deswegen freue ich mich da tatsächlich drauf.
Du sprichst mir da komplett aus der Seele, Arthur, vor allem, weil ich einfach durch dieses Mainstream-Extraction-Shooter-Game, das noch nicht da ist, aber vielleicht mit Concord, wollte ich gerade schon sagen, Upsi, Marathon, dann kommt, das einfach so ein bisschen reinrückt und ein bisschen den Leuten diese Nische auch näher bringt, weil es ist aktuell einfach noch eine Nische, das muss man einfach sagen. Ne? Und sobald es wirklich ein paar Leute mehr gibt, die solche Spiele spielen und auch Entwickler gibt, die sehen, hey, das funktioniert, dann können wir uns darauf gefasst machen, dass gefühlt jedes Jahr 3 neue Extraction-Shooter kommen oder 20 von mir aus. Und da können wir die Spreu vom Weizen trennen, ne, und gucken, welche jetzt wirklich geil sind. Aber ich habe Bock auf sowas. Dieses Gefühl, das du hast, wenn du in einem Raid bist und einfach dort lebend rauskommen musst, um deinen Loot zu bekommen, ist einfach unvergleichlich. Das ist geil. Das ist richtig, richtig
das,
gut.
Das ist die eine Sache. Aber überleg mal, wenn du einen Tarkov hast, natürlich hast du die Resets, ne, die Wipes, wo du wieder von vorne anfangen musst, aber es ändert sich nicht allzu viel. Mal bringen die ein paar Features rein, mal Weihnachtsfestival oder sonstiges, ne, aber nicht so wirklich was Krasses. Heißt also, wenn du so ein Game hast, welches in Richtung Fortnite geht, für Casuals in dem Sinne, aber auch mit Seasons arbeitet zum Beispiel. Lass auch ein Battle Pass dabei sein, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Aber wenn dann Events kommen, wenn dann, keine Ahnung, irgendwelche verrückten Sachen passieren, andere Waffen und alles Mögliche, das könnte sowas echt beleben und am Laufen halten. Und da bin ich absolut für. Wenn du dir das Gameplay anguckst, ist das absolut verrückt. Man hat das Gefühl, dass die einfach nur die Engine von Destiny genommen haben, die ein bisschen anders gemacht haben. Aber das sieht absolut ähnlich aus vom Movement, Gunplay und alles Mögliche. Ich freue mich.
Genau, vom Gunplay können wir uns da einfach sicher sein. Das wird geil. Das Spiel an sich, das Spielgefühl wird nice. Die Frage ist, wie laufen die ganzen Systeme, ne? Und werden es im Endeffekt Leute spielen, Events und so weiter und so fort. Ich habe Bock, ich freue mich mega.
Und weil wir so gerne über gute Spiele sprechen, möchte ich einmal die besten Spiele der letzten 4 Monate rausholen. Und da gucken wir mal so ein bisschen auf Metacritic, was zum einen die Presse sagt, aber auch, was wir Fans, wir, die die Spiele so sehr lieben, sagen. Und die Top 5, die ich hier mal ein bisschen vorbereitet habe, ist von unten hoch auf dem 5. Platz Monster Hunter Wilds mit 88%.
Ah, das freut dich, ne?
Ja, sehr. Ich hätte es gerne noch ein bisschen weiter oben gesehen, aber ja.
Ich würde behaupten, 88% ist der Anforderung geschuldet, weil es doch auf PC sehr, sehr fordernd ist für das Gerät und viele sich darüber beschwert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Prozentzahl bei 94, also zwischen 92 und 94 sein würde, wenn die Anforderungen niedriger wären, aber dann wäre die Qualität natürlich vielleicht nicht so gut. Ne?
Richtig. Auf dem vierten Platz haben wir Kingdom Come Deliverance 2, ebenfalls mit 88%. Da war der User-Score ein bisschen höher, wegen den Punkten wahrscheinlich, die Arthur auch gerade genannt hat. Ich kann da persönlich nicht so viel zu sagen, aber wenn ich den ersten Teil durchhabe, von dem ich heute gesprochen habe, werde ich mir das auf jeden Fall angucken.
Mhm. Viele, viele sind da begeistert von, ne? Von Kingdom Come Deliverance 2. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, die haben Easter Eggs eingebaut. Super witzig.
Und auch geile Mods.
Ja, darf man einen Easter Egg spoilern zum Beispiel?
Was spoilern?
Einen Easter Egg spoilern von Kingdom Come Deliverance 2?
Kannst du gerne machen. Achtung, Spoiler.
Achtung, Spoiler. Und zwar haben die eingebaut ein Skelett, das da liegt, welches einen Topf auf den Kopf hat und zwei Katanas in der Hand. Von Dark Souls 3, Let Me Solo her. So stark. Gut, ey.
Geil. Das dritte Spiel ist The Talos Principle Reawakened. Und das ist ein Puzzle-Game. Diese oder den ersten und zweiten Teil habe ich mit Hase sehr krass gefeiert. Wir haben schon den einen oder anderen Abend zusammen auf dem Sofa verbracht und uns da durchgerätselt. So geil. Wenn ihr Puzzle liebt oder eher ein Rätselspiel liebt, dann guckt euch das mal an. Kann ich vollkommen empfehlen. Das hat 91% bekommen. Das ist jetzt ein Remaster, bekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob es ein Remaster ist.
Bei Reawakened. Und Talos Principle kennt man ja schon, den zweiten Teil gab es ja jetzt auch schon, also weiß ich gar nicht.
Ich habe mir den Teil noch nicht angeguckt, ich kenne halt nur die ersten beiden, die ich sehr geliebt habe.
Naja, okay.
Auf dem zweiten Platz ebenfalls mit 91% haben wir Split Fiction.
Ja, finde ich richtig gut, dass die so eine hohe Bewertung haben, weil ich finde, solche Spiele müssen mehr kommen. Ne? Ich weiß nicht, Johnny, hast du das gezockt mit Anne, oder?
Ja, aber immer noch nicht durch, tatsächlich, muss ich gestehen. Irgendwie hat uns da so ein bisschen die Lust verloren, aber was nicht so wirklich am Spiel liegt, muss ich sagen. Also es ist schon ziemlich, ziemlich geil. Das kann man auf jeden Fall zu zweit zocken, schön im Couchkorb.
Auf dem ersten Platz ist tatsächlich ein nagelneues Spiel, das einen großen Hype jetzt mit sich gebracht hat, und zwar Blueprints. Das hat 92% bekommen und ist ein Rogue-Lite mit Blaupausen, kann man schon fast sagen. Man ist in einem großen Haus, in einer Mansion, und man geht von Raum zu Raum und man entscheidet selbst, was für einen Raum dann auf einen trifft, indem man bestimmte Karten zieht, also diese Blaupausen. Und dann kannst du sagen, okay, das ist so ein Raum, das ist so ein Raum und das ist so ein Raum. Und anhand deiner Wahl musst du schaffen, bis zum 43. Raum zu kommen. Wenn du es nicht schaffst, musst du halt von neu starten. Und das ist halt dieses klassische Rogue-Lite-Prinzip. Du kriegst immer neue Räume und Räume und Räume und versuchst weiterzukommen. Es ist so gut angekommen bei Presse und auch bei Fans, dass es bei mir einen Hype ausgelöst hat. Kostet auch nur 29,99. Wenn ich Zeit habe, dann will ich mir das auf jeden Fall mal reinziehen.
Ich habe es mir gerade schon auf meine Muss-ich-Zocken-Liste gepackt, tatsächlich. Ich habe es vorher schon mal gesehen, auch vor einiger Zeit schon mal irgendwo ein Video zugesehen, aber konnte mir noch nicht wirklich was dazu vorstellen. Jetzt habe ich aber richtig Bock.
Und das hat wohl auch so einen geilen Faktor, dass du es immer wieder durchspielen möchtest, weil du alle Räume gesehen haben musst, damit du die Story komplett verstehen kannst. Und das ist halt nicht nervig eingebaut, sondern ja, mit einem Ehrgeiz, der bei dir da rausgeschöpft wird, diese Räume zu sammeln und die Räume zu erkunden mit den Rätseln, die da drin sind, damit du weiterkommst, finde ich richtig geiles Prinzip. Haben wir so noch nie gesehen. Wurde damals auf der Gamescom mal angekündigt. Man konnte es dort auch schon Probe spielen. Und da haben schon viele Leute gesagt, das wird ein richtig geiles Ding. Und jetzt haben wir es gesehen.
Okay, ich lese gerade auf der Steam-Page von Daniel Mullins. Er hat einen Kommentar dazu gelassen, the best thing I played last year. Daniel Mullins ist übrigens der Typ, der Pony Island und wie ist das andere Ding Inscription gemacht hat. Also seine Meinung zählt. Safe.
Gut, das waren die News für heute. Aber natürlich haben wir abschließend wie jedes Mal unseren News-Quickie.
News-Quickie!
Ich erzähle euch nochmal die Regeln. Ich lese eine kurze Topic vor und die Jungs geben Daumen nach oben, Daumen nach unten, 10 nach oben, 10 nach unten, wir haben schon alles gesehen. Und lasst uns gleich loslegen. Die erste News ist keine News, sondern eine Empfehlung, so wie ich es ganz gerne mache. Und zwar, habt ihr schon mal von Bongo Cat gehört?
Nein.
Das ist so ein Meme mit einer Katze, die dann halt die Pfoten hochmacht. Und meistens wurde das bei Musik oder sowas eingebaut, wo sie dann auf Bongos klopft. Und es gibt bei Steam jetzt ein Programm, ein Spiel, wie man es auch immer sehen möchte, das diese Bongo Cat an deine Taskleiste heftet. Und jedes Mal, wenn du klickst, macht sie halt einen so einen Bongo-Schlag, den du nicht hörst, aber ein Zähler ist dabei. Und wenn du bestimmte Punkte erreichst, kriegst du Punkte und kannst damit neue Hüte und so weiter für die freischalten. Und es ist so geil, da sind so geile Easter Eggs eingebaut mit Aluhüten oder irgendwelche Spiele, Samurai, Naruto, Stirnbänder und so weiter. Es ist so geil. Wenn ihr viel am PC mit der Tastatur arbeitet, holt euch diese Mod, nenne ich es mal eben, und probiert es mal aus. Das macht so viel Spaß.
Enrico, ich bin gerade auf der Steam-Page und sehe schon für dieses Spiel verfügbare Inhalte. Und dann kannst du dir Cosmetics kaufen für 2,20 Euro und keine Ahnung was, Cappuccino-Tassen. Ach, du bist verloren.
Solange es kein Pay-to-Win ist, alles gut.
Ja, du musst es dir ja nicht kaufen über die Transaktion, sind ja nur Skins.
Das stimmt, du hast recht. Hätte ich vor 15 Jahren hart gefeiert, sage ich dir, wie es ist.
Nee, Daumen hoch, ist immer witzig, sowas zu haben.
Die nächste News ist auch keine richtige News, sondern eine Warnung. Und zwar gingen jetzt vermehrt Mails raus, die Leute dazu animieren, an einer The Witcher 4 Beta, Closed Beta mitzumachen. CD Projekt Red hat aber gesagt, das ist eine Betrugsmail. Bitte meldet euch dort nicht an. Ihr werdet ja irgendwelche Virus oder Hacks oder was auch immer bekommen. Gebt eure Daten dort bitte nicht ein.
Und ich habe mich gefreut auf die Beta. Das war ein Witz. Daumen hoch für die Warnung, Enrico, danke.
Ja. Daumen runter für die Aktion, Mann.
Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen mit Ubisoft. Das war ja ein großes Thema bei uns. Und dass Ubisoft Anteile verkaufen möchte. Jetzt ist es offiziell. Tencent hat für Far Cry, für Assassin's Creed und Rainbow Six ein Viertel der Rechte gekauft. Die haben eine eigene Tochterfirma gegründet und Tencent hat schon ein paar Pläne offengelegt. Die wollen so Elemente reinbringen, die ganz gerne mal machen, wie Free-to-Play und hier und da, tralala, mit irgendwelchen Transaktionen. Wir haben heute schon ein paar Mal darüber gesprochen. Von mir ein fetter Daumen nach unten. Ich denke, das wird den Spielen nicht gut tun.
Ja, ist fraglich natürlich. Man muss sagen, dazu Tencent hat einen wahnsinnig großen Marktanteil und überall, wo Tencent drin ist, sind die Spiele auch erfolgreich tatsächlich. Ne? Also Ubisoft selber wird es gut tun. 100%ig, die werden so eine Finanzspritze sehr, sehr gut gebrauchen können und gut auch nutzen. Aber wie du schon sagst, Enrico, Tencent wird seine Fühler ausstrecken und da natürlich mitbestimmen wollen und auch werden.
Ja, safe, Daumen runter, alle Daumen plus Füße und Zehen und alles, was überhaupt geht, weil im Endeffekt, das ist jetzt der erste Stein, der runtergebaut wird von Ubisofts Legacy, so ungefähr. Also nein, es sind schon viele Steine runtergefallen, aber jetzt, das ist wirklich das Ende, meiner Meinung nach. Auch wenn es Ubisoft erstmal gut gehen wird, kann gut sein, ist vorbei. Die Spiele sind vorbei, so wie du sagst, Enrico, das wird dir nicht gut tun. Das ist
Ich mache
das Daumen ist nicht deren Identität.
Ich bin da noch vorsichtig. Vielleicht kommen auch viele Remakes, die wir nicht erwarten, aber irgendwo ausrasten werden, wenn die angekündigt werden. Ich weiß es noch nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Ja. Was nicht zu Ende geht, aber jetzt mehr oder weniger einen neuen Anfang bekommt, ist Tarkov. Und Tarkov soll dieses Jahr noch die 1.0-Version treffen. Also wir gehen aus dieser Early Access, aus der Alpha raus und werden hoffentlich eine vollwertige Version bekommen.
Daumen hoch. Das hatte ich heute noch geschrieben, endlich fehlerfrei Tarkov zocken.
I doubt it.
Aber ja, Daumen hoch, 100%ig wird Zeit.
Ja, erstmal Daumen hoch, auf jeden Fall. Nach 8 Jahren, 9 Jahren, ich weiß es nicht wie lange. Aber ich muss sagen, meine Lust persönlich an Tarkov ist ein bisschen verschwunden. Ich weiß ich nicht.
Ja. Ich habe dafür tatsächlich auch nicht mehr so die Zeit jetzt, besonders mit Familie. Damals habe ich es aber sehr geliebt. Was ich damals auch sehr geliebt habe, ist Oblivion. Und Oblivion soll wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Remake bekommen. Es gab Gerüchte, dass es tatsächlich diese Woche, also wir nehmen heute am 21.04. auf, dass es in dieser Woche einen Shadow Drop geben soll. Da gab es aber so ein paar Meldungen, die dagegen geschossen haben, weil es wohl einen Early Access Zugang geben soll mit irgendwelchen Vorbestellerboni und so weiter. Arthur, ich glaube, du hattest mehr davon gehört.
Ja, es wurde heute tatsächlich im Stream von Bethesda selber erwähnt oder gesagt, dass am 22.04. für uns morgen das Ding bei YouTube und im Stream vorgestellt wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Release-Termin gedroppt wird direkt. Ich hoffe ja, müsste eigentlich auch. Bis jetzt haben wir nur ein paar Bilder, wie das aussieht mit dem Oblivion-Tor und alles Mögliche. Sieht schon hammergeil aus und ich habe richtig Bock drauf. Ein paar Infos haben wir. An den Systemen wird sich einiges ändern, wenn du schleichst, visuelle Effekte. Das Leveling-System wurde noch nicht zugesagt. Alle hoffen drauf, dass es ein bisschen überarbeitet wird. Zu Recht natürlich. Mhm. Aber viele Quality-of-Life-Changes. Und es wird kein Standard-Remaster, wo nur die Grafik aufgehübscht wird. Es wird aber auch kein Remake, wo alles verändert wird, sondern es wird ein Mittelpunkt quasi. Quality of Life Changes werden da sein, optisch wird das geiler und im Allgemeinen wird das viel schöner. Ich freue mich da richtig drauf.
Ich freue mich auch. Daumen nach oben.
Daumen hoch. Ich finde, die Woche war super, super interessant, was Oblivion angeht. Du hast jeden Tag irgendwie neue Leaks bekommen, das wurde plötzlich in deinen Feed gespült und heute dann offiziell diese Ankündigung, das ist schon irgendwie cool. Das hat man in der Form irgendwie selten und ich freue mich.
Noch, soll ich euch noch was erzählen?
Erzähl.
Genau das gleiche passiert gerade mit Fallout 3.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Oh yeah.
What? Was ist denn los hier,
Alter? Bethesda haut richtig rein, ich schwör's euch.
Vor allem so Dinge, die ich überhaupt nicht mitbekomme hier.
Ihr kennt's ja von uns, es gibt bei uns keine News-Folge, ohne dass wir mindestens einmal Baldur's Gate 3 nennen müssen. Und Baldur's Gate 3 hat ja jetzt den Patch 8 bekommen, wo Larian gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich das Letzte, was wir rausgebracht haben.
Das okay, aber nicht, jetzt. Ne?
Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht noch zusätzlichen Content bekommen, weil über 100 Modder arbeiten gerade daran, eine neue Kampagne zu erstellen. Und das mit 7 neuen Charakteren. Und das soll wohl so krass professionell sein. Es gibt irgendwelche Filmproduktions-Insider, die da wohl mal reingeschaut haben, die sagen, dass es ähnelt sehr, sehr krass einer Filmproduktion. Diese Person, die das wohl steuert, hat da richtig krass den Überblick. Alleine über 50 Leute sind nur für die Story da. Es soll wohl heißen Path to Menzo Baranza. Und diesen Frühling bekommen wir noch eine Demo-Version, wie wir es damals bei Baldur's Gate 3 bekommen haben mit dem ersten Akt. Und ich freue mich krass drauf. Es kommen immer mehr Modder dazu, die freiwillig mitmachen wollen. Und das kann ich vollkommen verstehen. Daumen nach oben.
Absolut Daumen hoch, das ist so krank und das ist nur der Anfang tatsächlich, weil wenn wir das vergleichen, wenn Capcom ist ja sehr verschlossen, die hassen es, wenn man ihre Spiele kopiert, moddet oder sonstiges, ne? Und wenn Capcom iPhone ist oder ja, sagen wir iOS, dann ist Larian Studios sowas wie Linux, du kannst alles damit machen. Die Modding-Community, die wurde alles zugespielt, komplett. Die mussten nicht selber hacken in dem Sinne. Das ist Open Source, das Ding, und die haben freie Hand, was die da machen. Keine rechtlichen Einschränkungen. Natürlich über Wizard of the Coast und alles Mögliche, das ist eine andere Geschichte. Aber von Larian keine Einschränkungen über das Spiel. Und das wird genauso abgehen, genauso wie Oblivion und Skyrim mit der Modding-Community, wenn nicht sogar krasser. Das wird das Nonplusultra.
Richtig geil. Ja. Daumen hoch. Das wird ewig laufen, die Geschichte.
Ja, Mann.
Ich freue mich sehr drauf. Und wenn wir gleich bei dem Thema mit Baldur's Gate bleiben wollen, nicht direkt Baldur's Gate, aber D&D, worauf es basiert, der Senior Designer Chris Perkins hängt den Zauberhut nach 28 Jahren an den Haken. Und von mir ein dickes, dickes Dankeschön. Man kennt ihn aus vielen Projekten, auch auf YouTube mit Critical Role und so weiter. Der führt auch eigene Kampagnen online. Der hat sehr für dieses ganze Thema gebrannt und uns auch viele schöne Kampagnen wie Curse of Strahd gebracht. Stellt euch einen leisen Applaus von mir vor. Ich danke dieser Person wirklich für die ganze Arbeit in den letzten Jahren.
Stark.
Ja, Daumen hoch. Für die Arbeit, nicht für das Aufhören.
Wir warten ja schon sehr, sehr lange auf GTA 6 Und Brancheninsider haben jetzt gesagt, dass viele Entwickler und Publisher Angst haben, im selben Zeitraum ihr eigenes Spiel rauszubringen. Und alle versuchen, diesen Zeitraum zu vermeiden, abgesehen von einem Publisher namens Devolver Digital. Und diese haben gesagt, wir wollen unser Spiel, die haben nicht gesagt welches, aber deren Spiel am selben Tag zur selben Zeit rausbringen.
Was für ein Quatsch.
Warum das, macht das sind man verrückte das? Dudes. Das sind absolut verrückte Dudes. Das sind die, die Enter the Gungeon zum Beispiel gemacht haben. Die Jungs haben auch. Die Jungs haben es absolut drauf. Und die werden das in Verbindung bringen, habe ich das Gefühl, mit GTA 6. Irgendwas wird da noch sein, wo die Leute da absolut ausrasten werden. So ein Meme, GTA 6 werden die wohl machen oder sowas.
Die haben ja auch immer richtig witzige Pressekonferenzen und so weiter. Diese Videos, die die machen zu den Publishing-Videos und so weiter, sind immer so geil aufgebaut. Da kann man sich, also manche Leute freuen sich nur da drauf bei der E3 und lachen sich dann halt komplett kaputt. Das ist einfach nur mit so einem geilen Humor das ganze Publishing-Studio gemacht. Ich freue mich so krass über diese Aussage, dass die Eier zeigen wirklich und sagen, nee, wir machen das auf jeden Fall. Daumen nach oben.
Immer die ganzen Easter Eggs bei den Games. Richtig cool, Mann.
Voll, man muss ja auch sagen, die Spiele sind ja keine Konkurrenz zu GTA 6. Also ja, die bedienen ja eine ganz andere Sparte und dementsprechend ist allein schon die Headline ziemlich geil zu sagen, ey, wir releasen am selben Tag. We don't give a fuck. Das ist typisch Devolver und das ist geil.
Ja. Um beim Thema zu bleiben nochmal, GTA 6, das wird noch krasser, als wir es alle erwarten. Viele Streamer sind auf dem Film, das mit einzubringen. Entweder wird es bei GTA 6 selber sein oder eine Schnittstelle dazu. Oder die Leute machen das quasi extern, aber die bringen Kryptowährungen mit rein. Wow. Das wird absolut kaputt. Viele Streamer haben schon gesagt, darf man ja auch Server selber aufsetzen, indem man quasi einen erstellt, dort Spieler einladen darf oder es öffentlich macht oder wie auch immer, quasi alles customizen selber. Und Aiden Ross zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aus Amerika, hatte gesagt, ich setze einen Server auf, dieser wird komplett finanziell abhängig sein. Heißt also, du kannst auf den Server Geld verdienen, wie du es machen willst. Du kannst Banken ausrauben, du kannst aber auch vernünftig arbeiten in der Community, dann dementsprechend dadurch Geld verdienen. Wenn du aber erwischt wirst von zum Beispiel den Mods des Servers oder von Aiden Ross selber, dass du eine Bank ausraubst, getötet wirst zum Beispiel oder sonstiges, verlierst du dein ganzes Geld. Aber du kannst mit dem Geld, was du verdienst oder auf welche Weise auch immer besorgst, dieses kannst du dir auf einer bestimmten Website in Kryptowährung auszahlen lassen und somit auch zu Echtgeld machen, was du in-game verdient hast.
Krass.
Das wird so einen Hype auslösen, das wird unglaublich sein. Nicht nur, weil GTA 6 rauskommt, sondern wegen diesen Sachen wird das Ding so durch die Decke gehen und wir werden meiner Meinung nach den Spiele-Release des Jahrtausends schon fast erleben, ne? Bis dato. Also der wird, weiß nicht, 10, 20 Jahre bestimmt anhalten, dass das als Beispiel genommen wird.
Ich bin vorsichtig gespannt.
Wo ich auch sehr vorsichtig gespannt bin, ist bei einer Aussage des Chefentwicklers von Banjo-Kazooie. Der hat nämlich gesagt, er würde liebend gerne wieder einen neuen Teil machen. Und das Studio ist ja jetzt unabhängig. Nuts and Butts wahrscheinlich, ja, wie Arthur sagt. Das Studio ist ja jetzt unabhängig. Und wir wissen schon, dass deren nächstes Projekt mit Microsoft zusammen ist, welche die Rechte für Banjo-Kazooie haben. Von mir ein Daumen zur Seite. Ich bin vorsichtig. Ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel wird, wissen wir nicht. Bei diesen Spielen, die wieder aufgelebt werden, ist das immer ein schmaler Grat. Aber Johnny, wie siehst du das?
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Spreng mich nicht an. Erwarte nicht so viel von mir. Ey, wenn es ein geiles Banjo-Kazooie wird, dann bin ich übel dabei. Dann habe ich richtig Bock. Ich weiß noch nicht. Ich bin geschädigt, was das angeht. Ich habe kein großes Vertrauen in das Studio und vor allem nicht in Microsoft, weil sie haben bewiesen, dass sie gar keinen Bock haben darauf. Mal sehen.
Banjo-Kazooie wird aber, also potenziell, wenn ein neues Spiel rauskommt, das wird aber kein Nintendo-Exclusive, oder?
Nee, wird ja Microsoft.
Ah, Microsoft. Ich bin ein Idiot, ja. Ich muss sagen, wenn Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass kein weiterer Teil rauskommt, sondern ein Remake potenziell des ersten Teils. Ich freue mich tatsächlich drauf. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, ich freue mich aber.
Ich habe gehört, dass in dem neuen Banjo-Kazooie Streamer dabei sein werden. Die können eigene Server aufsetzen und dort Mikrotransaktionen und echt Geld-NFC-Währung einbringen. Sorry, musste sein.
Du, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom.
Das stimmt allerdings.
Was für eine Aussage.
Selbst ein toter Fisch läuft einmal am Tag richtig.
Na, das ergibt keinen Sinn.
Das ist egal.
Wo ich auch noch keine gefestigte Meinung habe und den Daumen zur Seite geben muss, ist, es ist wohl ein Crash 4 in Entwicklung.
Oder wissen soll, wir das nicht schon länger?
Nee, das ist jetzt relativ neu.
Also du meinst Crash Bandicoot?
Ja, ja, genau. Also der Entwickler hat gesagt, die wollen jetzt einen neuen Timer.
Da muss ich sagen, Daumen zur Seite. Ich weiß es nicht, ob das gut wird oder nicht, je nachdem, wie die das aufbauschen. Ich könnte mir vorstellen, aber dass die das sehr detailgetreu zum Alten halten werden.
Es gibt doch schon Crash Bandicoot 4. It's About Time heißt das. Und das kam nach dem Remaster-Version raus. Also vielleicht ein fünfter Teil, meinst du?
Die Aussage, die ich gelesen habe, war Crash 4.
Okay.
Vielleicht ist It's About Time ist einfach nicht 4. Vielleicht wird der neue dann 4 heißen.
Ist ja? Officially 4.
Hm. Nokuli dokuli.
Dann werden wir sehen, was sie da rausbringen wollen. Wie gesagt, ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass der Entwickler gesagt hat, die wollen Crash 4 bringen.
Hm. Naja, we will see.
Lass uns überraschen.
Was ebenfalls angekündigt worden ist, ist Star Wars Zero Company. Und das ist jetzt ebenfalls in Entwicklung und soll ein Spiel werden wie XCOM, also so ein Strategie-Spiel-Shooter, kann man irgendwie fast sagen. Ist halt genau wie XCOM. Ja, oldschool-mäßig. Von mir einen Daumen nach oben. Ich mag das Spielsystem sehr, sehr gerne. Ich liebe ja Strategiespiele. Star Wars-Universum kann man wohl mal machen.
Interesting. Daumen hoch.
Übel geil. Das sieht so gut aus. Jetzt von den Bildern, die ich sehe. Aber in dem Universum so ein Game kann nur gut werden, meiner Meinung nach. Daumen nach oben.
Ja, hast du Star Wars Outlaws gespielt?
Das Genre hat mir nicht gefallen.
Ja.
Also das ist ja an sich. Okay. Star Wars kann sowas nicht so gut. Ne? Wenn es um Story geht, das können die gut, hundertprozentig. Wenn es um Gameplay an sich geht, ist auch super, fast immer. Aber dieses Open-World-Ding ist einfach nichts, was dahin gehört. Ne?
Aber dabei wäre es ja so prädestiniert, ne?
Theoretisch ja. Müsste man aber vernünftig machen. Und das es ist ja auch nicht immer der gleiche Entwickler, der Star Wars-Spiele herstellt. Das muss man auch dazu sagen. Das ist stark davon abhängig. Mhm. Meine nächste Hoffnung ist natürlich, also Zero Company freue ich mich sehr, sehr drauf tatsächlich. Daumen hoch. Das Spielegenre ist absolut geil. Was aber noch im Star Wars-Universum ist, da hatten wir, glaube ich, schon letztens drüber gesprochen, Knights of the Old Republic kommt ein Remake. Hoffentlich, also ist in Entwicklung, hoffentlich wird das nicht gecancelt. Wir wissen noch nicht wann und darauf freue ich mich auch ganz, ganz doll. Star Wars wird nie aussterben. Niemals wird das aussterben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es davon noch 12 Filme geben würde irgendwann. Ne?
Irgendwann auf jeden Fall, wenn es wieder eine neue Generation gibt, die abgeholt werden muss, dann machen die wieder 3 neue Teile.
Hundertprozentig.
Aber
mit Transformers.
Ja, mit Transformers bestimmt. Wo ich ebenfalls nicht so begeistert war, ist tatsächlich bei Monster Hunter Wilds. Wir haben das Title Update 1 bekommen, wo einige Neuerungen gekommen sind, zum anderen mit diesem Hub, den wir jetzt bekommen haben, der wunderschön aussieht. Und dort mit dazugekommen sind Arena-Quests, wo du mit bestimmten Ausrüstungen bestimmte Monster in bestimmten Zeiten legen musst, um halt Bewertungen zu bekommen. Von A bis D, glaube ich, oder A bis C geht's. Ja, D gibt es, glaube ich, nicht. Nur A bis C ist es. Je nachdem, wie gut du in der Weekly-Herausforderung bist, kannst du zusätzliche Anhänger bekommen, solche Prestige-Anhänger. Und die besten 10.000 Spieler bekommen halt das Beste, den besten Anhänger. Leider gibt es eine sehr, sehr große Cheaterwelle, wo diese Arena-Quests jetzt in 7 Hundertstellen oder irgendwie sowas gelegt worden sind, was halt absolut gar keinen Sinn mehr macht. Normale Spieler können diese Anhänger nicht bekommen. Da wurde sofort zurückgerudert von Capcom und die haben gesagt, so, wir gucken jetzt nicht mehr auf die besten 10.000, sondern nur noch auf euren Abschlussgrad, also sprich, ob es ein A geworden ist, und dann bekommt ihr diesen Anhänger. Ebenfalls wird nach diesen Cheatern jetzt gefahndet, kann man fast sagen. Da sollen Sanktionen folgen. Capcom ist ja immer sehr, sehr vorsichtig mit solchen Sachen wie Mods und Cheatern. Da sind die ja sehr streng. Finde ich gut, dass die so schnell reagiert haben, weil mir macht das Spiel auch kaputt. Als ich das Board gesehen habe mit diesen 700stel, 1700stel Sekunden und so weiter, war das für mich einfach nur ein Upturner, kann man schon fast sagen. Da hatte ich auch keinen Bock mehr, das zu machen. Ich finde die Entscheidung aber auch mit diesen Anhängern, dass die jetzt alle bekommen, die das auf A gemacht haben, ein bisschen schwierig, weil es ein Prestige-Rang ist. Und wenn den jeder kriegen kann, ist das auch so ein bisschen abtören. Du wolltest halt immer unter den besten Top-Leuten sein. Das ist halt ein Speedrun-Spiel, kann man schon fast sagen. Und da war es halt ein bisschen unnötig. Aber ja, die müssen ihren Weg jetzt so ein bisschen finden. Von mir einen Daumen nach unten für die Aktion, aber einen Daumen nach oben, dass Capcom da so schnell reagiert hat.
Ja, absolut. Ganz genau so muss man sehen.
So eine kleine PvP-Elemente, die Monster Hunter Wilds hat, das ist ja wirklich sehr, sehr gering zum ganzen Spiel und selbst das wird durch Cheater kaputt gemacht. Unverantwortlich sowas. Pah.
Ja, safe, ist Quatsch.
Das war der News-Quickie für heute. Jungs, wie habt ihr die letzten Wochen empfunden? Euer Bauchgefühl?
Nein, das ist richtig gut. Sorgen macht mir natürlich Switch und die Entwicklung. Ich bin aber guter Hoffnung, dass die Konsole trotzdem gut ankommen wird, dass die Leute die feiern werden und viel neue und geile Exklusivtitel oder beziehungsweise Weiterführung von bestehenden Titeln kommen, weil das ist das, was Nintendo kann. Na, mit PlayStation müssen wir dann weiter gucken, hoffentlich nicht die Preise noch weiter erhöhen, sondern auf Angebote hoffen, damit mehr Leute zum Zocken kommen und Bock drauf haben. Aber im Großen und Ganzen alles doppi.
Ja, ich bin auch immer gespannt. Ich find's gut. Ich mag die Gaming-Entwicklung grundsätzlich, dass ich mir angucke, was so alles passiert. Und es kommen immer coole News rein. Wir sind ja nicht umsonst interessiert. Das ist unser Ding, was wir eben uns gerne reinziehen. Und es passieren coole Dinge aktuell. Ne? Und ich bin immer hyped auf bestimmte Dinge. Gerade aktuell habe ich mega Bock auf Marathon. Das kommt dann irgendwann mal. Ich hoffe, dass wir mit den Summer Games Fest oder spätestens mit sag mal schnell, nicht The Game Awards, wie heißt das andere Ding im Sommer? An der Gamescom, Opening Night Live, danke. dass die geile Sachen bringt. Ich hoffe endlich, dass wir, was heißt endlich, kann man gar nicht sagen, aber ich hoffe, dass wir was zu Final Fantasy VII Part 3 sehen. Das ist so die mein Zeit. absolutes Ding. Wenn wir hoffen, dass es im Jahre 2026 rauskommen kann, dann sollte da langsam mal was kommen. Ansonsten 2027, Gaming, I love it und ich interessiere mich für alles, was abgeht.
Ja, ich finde es cool, dass wir bei den News dieses Mal nicht so viele negative Themen hatten. Wir hatten Releases, wir hatten ein bisschen Preisanpassung, aber im Großen und Ganzen war das doch sehr, sehr positiv. Nicht irgendjemand wurde wieder verbrannt, irgendeine Gaming Company oder was weiß ich.
Naja, wir haben schon auf Nintendo eingeschlagen, das muss man sagen. Und Ubisoft.
Ja, aber die brauchen das. Die brauchen das, um zu wachsen.
Das stimmt. Das
ist wie beim Schmieden, Schläge form. Nee, ich freue mich auch auf die ganzen Releases, die jetzt uns bevorstehen. Das Spiel ja geht jetzt einfach langsam ins Rollen und wir merken es mit den Ankündigungen, mit den Release-Terminen, die wir jetzt alle bekommen haben. Und ich freue mich einfach extrem. Und wenn ihr euch genauso freut wie wir, dann gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify, folgt uns gerne. Und wenn ihr uns wirklich unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns für einen kleinen, Johnny, wie hast du ihn das letzte Mal genannt, Obolusken?
Obolust? Ich glaube, es ist eine Mischung aus Obelisk und Obolus. Bock. Ich bin mir nicht sicher. Obolusk.
Könnt ihr uns für einen kleinen Obolusk unterstützen und bekommt dafür die Folgen schon früher, wenn wir mit der Produktion fertig sind. Damit helft ihr uns auch, unsere Ziele dieses Jahr zu erreichen. Wir sagen es jedes Mal, wir möchten zur Gamescom. Das ist ein fester Plan von uns. Ich bedanke mich bei den ganzen Leuten, die uns schon unterstützen. Ich danke euch dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Morgen oder Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.